24. Oktober 1929. Mit dem Schwarzen Donnerstag, aufgrund der Zeitverschiebung in Europa der Schwarze Freitag, verbindet man den bis dahin schlimmsten Börsencrash der Geschichte. Nachdem der Dow Jones Index schon in den Vorwochen einen deutlichen Rückgang hinnehmen musste, brach am 24. Oktober 1929 Panik unter den Anlegern aus. Die Börsenkurse brachen stark ein und viele Anleger waren nach Börsenschluss hoch verschuldet. Anlässlich des Jahrestags habe ich mit Bernhard Emunz gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik an der Jesuitenhochschule in Frankfurt St. Georgen. 1929 sei konsequent ein Umbau des Finanzsystems betrieben worden. Heute sei er sich nicht so sicher, dass es einen grundlegenden Umbau des Finanzsystems gebe, der einen ähnlichen Absturz wie vor 80 Jahren an der New Yorker Börse verhindern würde.
Es ist erstmal verständlich und richtig gewesen, dass die Regierungen gehandelt haben und schnell die Finanzinstitute, die in Schwierigkeiten geraten waren, schnell unterstützt haben. Das ist richtig. Aber nicht im gleichen Maße ist vorangekommen der Versuch eben einer neuen Regulierung, einer neuen Ordnung der Finanzwirtschaft. Es gibt wichtige, richtige Ansätze durch die Absichtserklärungen der G20-Gipfel. Die weisen in die richtige Richtung, aber die reichen nicht aus. Was vor allen Dingen nicht ausreicht, ist, dass wir einen ungeheuren Block sozusagen an wirtschaftlicher Macht haben. Und zwar können Sie sich das so verdeutlichen, dass Frau Merkel sehr zu Recht jetzt kurz vor der Bundestagswahl darauf verwiesen hat, dass sie im Grunde erpresst worden ist, also dass sie keine Wahl hatte, als die Finanzinstitute zu unterstützen. Und eigentlich müsste jetzt Politik, nachdem die Krise sozusagen halbwegs im Griff ist, müsste die Politik jetzt dann ganz konsequente Maßnahmen ergreifen, die diese wirtschaftliche Macht für die Zukunft verhindern. Und durch kleine Finanzinstitute dafür sorgt, dass eben die Finanzwirtschaft wieder im Dienst an der Realwirtschaft steht, statt dass sie sich der Spekulation widmet und dem Aufblasen großer Preisblasen auf den Finanzmärkten.
Vor einem Jahr waren sich auch teilweise Manager, aber vor allem die Politiker einig, es braucht auch ein Umdenken in Sachen Ethik und Moral. Wie sehen Sie diese Lernbereitschaft denn jetzt? Braucht es weiterhin diesen Mentalitätswandel oder gab es da Erkenntnisse, Einsichten?
Der Mentalitätswandel allein, wenn man den allein predigen würde, das würde ganz sicher nichts bringen. Wir brauchen die neuen Regeln. Ich habe schon etwas angedeutet, in welche Richtung das gehen müsste. Und wenn es dann diese neuen Regeln gibt, dann brauchen wir allerdings sozusagen auch schon auch ergänzend und unterstützend einen Mentalitätswandel im Bereich der Finanzwirtschaft, weil wir können mit Rückblick auf die letzten 20 Jahre feststellen, dass es durchaus auch Versuche gegeben hat der Politik, nachher dann nur noch zögerlich, aber dass es durchaus Versuche der Politik gegeben hat, die Finanzwirtschaft zu steuern, aber dass dann die Finanzinstitute immer neue Instrumente gefunden haben, die wenigen Regeln, die es dann gab, dann auch noch zu umgehen. Das heißt, wenn jetzt in Zukunft eine Verschärfung der Regeln kommt, die wird es ja in jedem Fall geben, ist die Frage, wie konsequent, aber wenn es eine solche Verschärfung geben wird, dann kommt es darauf an, dass wir auch wirtschaftliche Akteure haben, dass in den Finanzinstituten Leute sitzen, die wirklich Regeln nicht nur dem Buchstaben nach erfüllen, sondern eben auch dem Geiste nach und sehen, dass es da um Begrenzungen geht, die auch langfristig in ihrem eigenen Interesse sind, langfristig im Interesse eines gewinnorientierten Wirtschaftens.
Deutschland erlebt auch aufgrund der Finanzkrise derzeit die höchste Staatsverschuldung der Geschichte. In den noch nicht ganz abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen wurde unter anderem ein Schattenhaushalt in Erwägung gezogen, um die größten Löcher, was die Sozialleistungen angeht, vorübergehend zu stopfen. Nun war das Wort Schattenhaushalt noch nicht ausgesprochen, gab es auch schon sofort große Kritik. Inzwischen ist dieser Haushalt vom Tisch. Eine Frage an den Wirtschaftsethiker. Wie verwerflich war denn dieser Gedanke überhaupt?
Naja, der Gedanke war so verwerflich wie der Hintergrund, aus dem er stammt. Nämlich sozusagen der Rückgriff auf Schattenhaushalte ist der Rückgriff auf eine Maßnahme, die erst notwendig erschien, weil eben die Koalition sich auf Steuerentlastungen verständigt hat. Steuerentlastungen, für die es im gegenwärtigen Moment überhaupt gar keinen Spielraum gibt. Und dadurch wurde sozusagen der Konflikt zwischen geringeren Einnahmen und steigenden Ausgaben der EDA ist noch weiter verschärft. Und man dachte, man könnte sozusagen mit einer billigen Lösung, mit einem Schattenhaushalt da vorankommen. Das scheint jetzt zumindest vorübergehend vom Tisch zu sein, aber nicht vom Tisch sind die Steuerentlastungen, wenn auch vermutlich nicht in ganz so großer Höhe, wie die FDP sich das versprochen hat. Und nicht vom Tisch ist ein anderes Problem, nämlich dass man eigentlich diejenigen, die die Krise verursacht haben, diejenigen zur Kasse bitten müsste.
Was diesen Schattenhaushalt angeht, im Prinzip wurde aber doch das Gleiche versucht oder angedacht für den Staat, was vorher schon für die Banken umgesetzt wurde.
Ja, es ist so, dass sie beim Staat natürlich nochmal einen ganz anderen Akteur haben, einen Akteur, der darauf verpflichtet ist, eigentlich sozusagen eindeutig sozusagen von den obersten finanzwirtschaftlichen Prinzipien verpflichtet ist, die Ausgaben, die anstehen, die eigentlich in einem Haushalt zu halten. Und gegen diese finanzwirtschaftlichen Prinzipien wurde hier verstoßen. Schließlich geht es ja beim Staat nicht um einen privaten Akteur, der jetzt gewinnorientiert handeln muss und günstig sich refinanzieren müsste an den Börsen, bei dem man dann versuchen könnte, etwas zu verstecken. Das geht beim Staat überhaupt nicht. Da ist sofort klar, wer hinter diesen Schattenhaushalten steht. Sondern es geht um eine öffentliche Instanz, die natürlich in ihrer Rechnungslegung, in dem, wie sie mit Schulden umgeht, auch ein Vorbild sein muss für die wirtschaftlichen Akteure.
Wirtschaft und Finanzen, das werden die wichtigsten Entscheidungen, die wichtigsten Punkte dieser neuen Regierung in den kommenden Monaten sein. Die Verhandlungen wurden ja schon von der Quelle Pleite noch einmal begleitet. Also die Politiker sozusagen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wenn Sie jetzt als Ethiker diese Verhandlungen und die ersten geplanten Schritte begleiten, begutachten, wie tragfähig ist dieser, ja, teilweise wie ein Spagat aussehender Vertrag zwischen der CSU auf der einen Seite, der liberalen FDP auf der anderen Seite? Wie kann man sich da einigen?
Erst einmal mit Blick auf die Finanzmärkte, denke ich, kann man einfach auch erstmal loben, dass die Regierung sich darauf verpflichtet, alles daran zu setzen, dass die G20-Beschlüsse umgesetzt werden. Wir wollen hoffen, dass das wirklich auf internationaler Ebene gelingt. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Darüber hinaus stellt sich natürlich schon die Frage, inwiefern es der CDU gelingt, eine soziale Signatur der Politik zu erhalten, die notwendig ist, gerade angesichts der Krise, ohne die die Menschen sozusagen das Vertrauen auch in dieses politische System und in diese wirtschaftliche System verlieren können. Eine Signatur, die erhalten werden muss, damit auch die CDU in 4 Jahren noch eine Volkspartei ist und nicht dasteht, wo bei der letzten Wahl die SPD stand, nämlich im Verlust des Status einer Volkspartei.